ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD Garten Podcast Folge. Und heute geht es um Kohlgemüse.
Ja, der Kohl, der will nicht so, wie ich das gerne hätte. Das ärgert mich sehr und ich hole mir jetzt einfach mal ein paar Tipps vom Profi. Und zwar bin ich bei Sebastian Niedermeyer in der Biogärtnerei Niedermeyer in Bamberg, der Gemüsestadt nach Erfurt.
Nein. Viel mehr. Bamberg, hallo. Ja, ich bin 11. Generation hier.
Nein, Bamberg ist schon die Gemüsestadt, aber wir Erfurter können auch mithalten. Wir sind auch eine Gemüsestadt. Gemüse- und Blumenstadt. So, Sebastian, der Kohl klappt bei mir nicht. Der ist mickrig, der reißt ein, der bildet keinen richtigen Kopf. Dann schießt der. Was bitteschön mache ich falsch?
Ja, also Kohl ist ja bei uns in Bamberg ganz speziell, weil wir haben den Bamberger Spitzwürsching, unsere eigene alte Sorte. Und beim Kohl ist wirklich entscheidend, auch im Bioanbau, Kohl hat Hunger. Also Kohl braucht wirklich Dünger und braucht Futter. Und man müsste ihn die ersten 2-3 Wochen immer mit einem Netz zudecken. Das machen wir auch. Und mit einem Kulturschutznetz abdecken. Und zwar ist es so, dass die Kohlfliege, die fliegt ja immer so ab dann, wenn die Kastanien blühen, kann man sich leicht merken. Und die Kohlfliege sticht ja den Wurzelhals an und legt ihre Eier da rein. Also die kleinen Maden, die man dann kennt, die durch den Kohl durchziehen oder die mal im Radieschen drin sind oder in einem Rettich drin sind. Das sieht man ja gern, wenn die Gänge machen. Und die kann aber nur reinstechen, solange der Wurzelhals weich ist. Also wenn mal die ersten 2-3 Wochen der Kohl, der Blumenkohl, der Brokkoli gewachsen ist, dann kann die nicht mehr reinstechen. Und deswegen am Anfang zudecken.
Ach krass, das wusste ich nicht. Danke erstmal für den Tipp. Also meiner ist verhungert und wurde von Schädlingen angefallen. Gut, hätten wir das schon mal geklärt. Aber nicht nur, dass die weiße Fliege da dran geht und das Problem macht. Was ich auch schon hatte, war so ein Überfall von so schwarzen Käfern. Dann hatte ich am Ende zwar Kohlblätter, aber die waren wie so ein durchsichtiges Gerippe. Die wurden alle weggefressen. Also würde es dann eigentlich auch Sinn machen, das länger dran zu lassen, das Kulturschutznetz?
Wir lassen es auch drauf. Also wir lassen das Kulturschutznetz wirklich bis zum Schluss drauf. Wir machen es immer wieder auf, weil wir müssen ja trotzdem auch hacken. Dadurch, als dass wir im Biobetrieb sind, hacken wir quasi alle 2 bis 3 Wochen mal den Kohl. In dem Moment muss man es aufmachen. Also wenn man Pech hat, fliegen dann auch alle rein. Das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt. Aber man muss auch darauf achten, dass man ein Kulturschutznetz nimmt, was eine Maschenweite von 0,8 mm hat. Alles drüber kommen die Schädlinge auch durch. Und weiße Fliege kommt sowieso durch. Die haben wir beim Grünkohl zum Beispiel, haben wir immer weiße Fliege drauf. Da hilft am besten abspritzen und abwaschen, bevor wir ihn...
Mit Wasser einfach nur, harter Strahle. So zu hart darf der denn auch nicht sein?
Na, der Grünkohl hält schon was aus. Also wir nehmen da die Brause und sprühen ihn halt. Man muss ihn halt umdrehen, weil die weiße Fliege sitzt ja unten auf dem Blatt und dann von unten einfach mal abspritzen. Das geht. Schaut total lustig aus, wenn man wirklich weiße Fliege viel hat und spritzt es weg, weil es dann so ein weißer Film an Wasser davon läuft.
Ich finde die echt auch nicht schön, diese weiße Fliege. Das ist wie so ein Belag auf der Rückseite. Vorne denkst du, ach schön, es wird. Kohlrabi und so sitzen die ja auch dran. Was mich dazu führt, mal über die Kohlsorten zu sprechen. Was gibt es denn eigentlich alles an Kohl?
Na, wir bauen wirklich alles an, was es so gibt. Also wir haben eben unseren alten Bamberger Spitzwürsching. Wir haben auch den Rettich Bamberger, die alte Sorte. Dann machen wir Radieschen, wir machen Rosenkohl, wir machen diese Sprouts. Die sind was richtig Schönes, die haben wir seit letztem Jahr angebaut. Dann bauen wir einen Grünkohl an, Schwarzkohl, roten Grünkohl, kommt auch sehr gut an. Dann haben wir natürlich Weißkraut, Blaukraut, Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi. Also Kohl gibt es eine ganz große Vielfalt. Und ich finde zum Beispiel sowas wie Kohlrabi ist eigentlich mein Lieblingsgemüse. Weil den haben wir jetzt gestern Abend haben wir Kohlrabi gemacht, einfach ganz fein gehobelt. Mit einem schönen Olivenöl drüber, Salz, Pfeffer, es ist einfach mega lecker.
Ach, großartig. Also Kohlrettich hätte ich jetzt auch nicht unbedingt zum Kohl gezählt, aber doch, es gehört dazu.
Ja, klar. Rettich ist die gleiche Familie, Brassicaceae, Kohlgewächs. Deswegen gehen auch die Kohlfliegen und die ganzen Schädlinge gerne auf den Rettich drauf, ja.
Ätzend. Gut, also du sagst, das Hauptproblem sind diese Schädlinge, dass der Kohl nicht wird und dass er zu wenig braucht. Dann lass uns doch mal über Grundsätzliches beim Kohlanbau sprechen. Welchen Standort braucht denn der Kohl?
Also Kohl wird bei uns einfach aufs Feld volle Sonne gepflanzt. Wir haben recht sandigen Boden hier in Bamberg, deswegen müssen wir auch gut gießen. Gerade beim Blumenkohl, wenn der mal die Blüte angesetzt hat und der Brokkoli, dann braucht er richtig Wasser. Weil der soll ja dann groß werden, der soll ja dann Masse machen. Und da braucht er auch Futter. Also und deswegen, wir düngen eigentlich, naja, wir düngen vorm Pflanzen. Und dann 3 bis 4 Wochen nach dem Pflanzen düngen wir nochmal nach. Also immer so ein bisschen Dünger, damit er einfach sukzessive Futter hat bis zum Schluss.
Und womit düngt ihr?
Wir nehmen Haarmehlpellets, weil die haben den riesen Vorteil, wenn die feucht werden, dann stinken die so ein bisschen. Und wir haben ganz viel Has und Rebhühner auf den Feldern und dann gehen die nicht so ans Gemüse ran.
Aus was ist das?
Tierhaar. Die werden aus Tierhaar gepresst. Die haben relativ viel Stickstoff Und dann kann man noch die sogar so bestellen, dass noch Kalium mit drin ist. Und dann hat man einen richtig guten Dünger für die Pflanzen, biologischen Dünger, der eben im Boden langsam umgewandelt wird, wo man keine großen Auswaschungen hat. Perfekte Sache.
Großartig. Also Dünger braucht er, richtig viel Dünger, und er braucht eigentlich auch richtig viel Wasser, oder?
Ja, also gerade wenn er dann wenn er den Fruchtkörper quasi bildet, Blumenkohl, Brokkoli, dann braucht er Wasser, ja. Gerade bei unseren sandigen Böden.
Wenn man jetzt lehmige Böden hat, ist es ein bisschen einfacher, ist ein bisschen mehr gespeichert. Kann ich irgendwie noch dafür sorgen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich mache irgendwas noch in die Erde rein, was die Feuchtigkeit noch ein bisschen besser hält, dass ich den nicht jeden Tag oder so, jeden Tag nicht, aber dass ich den nicht so viel gießen muss?
Ja, ein bisschen Kompost mit einarbeiten ist immer gut. Aber wo man im Hobbyanbau eigentlich drauf achten muss, meistens düngen die Leute eh zu viel. Also im Hobbyanbau gibt es ja Untersuchungen, wird meistens zu viel gedüngt. Deswegen wäre ich da vorsichtig, noch Sachen mit in den Boden reinzuarbeiten. Ich finde, man erkennt es auch am Kohl relativ gut, ob der Hunger hat oder nicht. Also wenn das Grün einfach ein bisschen zu hell wird, sieht man schon, okay, der hat Hunger.
Okay, an der Farbe.
Ja, genau, an der Farbe.
Gilt das für alle Kohlsorten?
Es gilt eigentlich für alles Gemüse. Also ich finde eigentlich, wenn man das ein bisschen im Blick hat, erkennt man relativ schnell, okay, der hat Hunger, der braucht was. Sobald es halt, weil Stickstoff ist das der Hauptnährstoff für die Pflanzen. Stickstoff macht das Chlorophyll, also die grüne Farbe in der Pflanze. Wenn sie also zu hellgrün wird, hat sie einfach Hunger.
Großartig. Und dann kommen wir nochmal zum Abstand. Ich kann mir ja vorstellen, dass ich meine Kohlpflanzen einfach zu dicht gepflanzt habe und dass sie sich dann gegenseitig Konkurrenz gemacht haben. Könnt ihr auch erklären, warum das so mickrig geworden ist. Welchen Abstand von Pflanze zu Pflanze empfiehlst du für welche Kohlsorten, oder kann man das pauschal sagen?
Also Blumenkohl, Brokkoli, alles was so großblättrig wird, machen wir 45 auf 45. Rosenkohl noch ein bisschen größer, 75 auf 45. Grünkohl machen wir auch 45, 45, aber Kohlrabi kann man enger pflanzen, da kann man sogar auf 30, auf 25 gehen.
Da reden wir von Zentimeter Abstand, Reihe, Abstand, Pflanze.
Genau, ja, Zentimeter.
Alles klar. Gut, das ist schon mal gut zu wissen, weil ich glaube, wenn die zu dicht stehen, ist es auch einfach ein Problem für die Pflanze, kann sie sich gar nicht richtig entwickeln.
Ja, das hat man früher auch immer so gedacht, aber man kann wirklich enger gehen, als man gedacht hat. Also wenn man dann genug Dünger da hat, dann holt sich die Pflanze das schon, und umso enger man geht, umso weniger Fläche hat man, die man mit Unkraut frei halten muss. Also das macht es natürlich schon einfach. Also wir versuchen schon so eng wie möglich zu gehen.
Und was würdest du sagen, in welchem Abstand sollte man düngen?
Also wir düngen wirklich mal eine Grunddüngung in den Boden rein, und Biodünger ist ja so, der muss im Boden umgewandelt werden. Das heißt, es reicht nicht, wenn er einfach oben drauf liegt. Also wenn wir quasi das Beet hinfräsen oder hinrichten, dann arbeiten wir schon ein bisschen Dünger mit ein. Der wirkt dann so nach 2 Wochen und dann wirkt der für 6 Wochen. Und das heißt, nach dem Pflanzen düngen wir nochmal nach 3 Wochen ungefähr nochmal. Und dann haben wir über die schöne Kulturzeit optimal den Dünger drin.
Okay, das gilt natürlich dann auch für den Hobbyanbau.
Ja, genau, das gilt auch für den Hobbyanbau. Also wenn die Pflanze sich so ein bisschen schön entwickelt hat, nach 3, 4 Wochen nochmal ein bisschen Dünger einarbeiten, ein bisschen eingraben in den Boden oder einhacken reicht eigentlich auch.
Okay, gut zu wissen. Und dann bin ich schon bei der Ernte. Wann ist denn so der Erntezeitpunkt? Woran erkennt man das denn? Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen individuell auf die Kohlsorten eingehen.
Naja, bei einem Blumenkohl, Brokkoli erkennt man es ja wunderschön einfach an der Größe der Blüte. Also umso länger ich ihn stehen lasse, umso größer wird sie. Beim Blumenkohl, der geht halt irgendwann auf. Auch ein Brokkoli geht irgendwann auf. Den darf man aber trotzdem noch essen. Also das passiert ja oft, dass wenn der ein bisschen aufgeblüht hat, der Brokkoli, dass die Leute Angst haben, der wird jetzt giftig oder den kann man nicht mehr essen. Doch, den kann man essen. Und gerade im Herbst, wenn man einen Brokkoli stehen lässt und der blüht dann, die gelben Blüten sind ja auch mega lecker. Die in den Salat reingestreut, perfekt. Also ja, das finde ich was ganz Besonderes.
Ach, gut zu wissen, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Ich weiß nur, dass man Brokkoli mehrfach ernten kann, wenn man ihn richtig abschneidet.
Genau, wenn man beim Brokkoli ja nur oben den Teil rausnimmt, dann kommen wieder Seitentriebe und die haben auch wieder ein paar Röschen. Die werden nicht so groß wie die erste, aber die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn man ihn dann einfach stehen lässt, werden aus den Seitentrieben halt irgendwann die Blüten und die kann man dann auch wunderbar verwenden.
Und was ist, wenn er zum Beispiel platzt? Ich hatte das bei Spitzkohl, ich hatte das auch bei Wirsing, dass das so aufplatzt, so wie als hätte jemand reingehackt. Was ist denn das? Woran liegt denn das?
Ja, das ist wie bei Kirschen. Das ist ganz einfach, das hat man auch bei Kohlrabi, wenn sie quasi so erntereif sind und dann kommt ein Starkregen, dann platzt er da auf, weil einfach die Zellen so viel Druck bekommen durch das Wasser, das sie aufnehmen wollen, dass der dann platzt. Ist überhaupt nicht schlimm, kann man wunderbar essen, gerade bei einem Kraut finde ich das überhaupt kein Ausschlusskriterium, weil man schneidet sich ja eh klein. Das einzige Problem ist, wenn die Kultur dann halt noch länger auf dem Feld steht und aufgeplatzt ist, dann kann es halt sein, dass Krankheiten, Bakterien, Pilzkrankheiten reingehen und der dann halt deswegen schlecht wird, ja.
Also dann vielleicht ein bisschen früher ernten. Wir haben ja schon zu Anfang über Schädlinge gesprochen, die ja das Hauptproblem sind. Aber was ich auch drin hatte in meinem Spitzkohl, sehr ärgerlich, weil ich ihn echt auseinandernehmen musste, waren Schnecken, so mini kleine.
Ah, ja.
Was machst du denn da beim mit Kulturschutznetzen? Komme ich doch da auch nicht weit.
Nee, bei Schnecken hat man eigentlich verloren. Also da kann man nur gut rauswaschen. Was wir machen ist, wir lassen neben unseren Beeten einen Streifen, so 1,5 Meter breit, richtig feine Erde. dass die Schnecken quasi aus den Grasstreifen und wo sie halt überall sind, gar nicht rübergehen in unsere Kulturen, lassen wir da immer so ein, und das bearbeiten wir auch immer wieder, dass das richtig schön fein ist, dass die einfach keine Lust haben, da drüber zu gehen.
Mögen die das nicht, über Erde zu wandern oder wie?
Naja, wenn es so feine, krümelige Erde ist, Schnecken bleiben ja lieber im hohen Gras und deswegen ist das schon besser.
Ah, gut zu wissen, okay. Also Ernte gucke ich einfach, wie es aussieht, was ich denke jetzt von der Kohlkopfgröße. Wann ist denn der so ausgereift? 9 Monate ist dann auch durch oder gibt es da so einen Richtwert?
Naja, jetzt zum Beispiel Weißkraut, Blaukraut pflanzen wir im Juni und ernten wir dann auch im September, Oktober ab. Oder ein Grünkohl, das ist sogar so, haben wir relativ früher gepflanzt, im Mai schon den Grünkohl gepflanzt. Jetzt pflanzen wir ihn Anfang August. Weil er sowieso, wenn er halt wunderschön groß wird und an die weiße Fliege kommt, gehen die unteren Blätter alle kaputt. Also dann pflanzen wir ihn lieber ein bisschen später. Das heißt, wir haben weniger Pflegeaufwand. Und dann ist er halt kleiner, aber trotzdem war der Schädling nicht so extrem drüber und hat so viel kaputt gemacht. Also vom Ertrag her kommen wir sogar höher, als wenn wir ihn eher pflanzen.
Ah, das ist ein guter Tipp. Ist die weiße Fliege dann nicht mehr unterwegs oder was ist da der Unterschied?
Na, den ersten Schwung hat man weg, genau. Die erste Flugzeit. Und der Schädling hat einfach weniger Zeit, sich auszubreiten auf der Kultur. Also das funktioniert wirklich gut für uns.
Total guter Tipp. Und ich meine, Grünkohl bleibt ja auf dem Beet stehen, da braucht ja auch ein bisschen Frost. Das stimmt gar nicht. Wie, das stimmt nicht? Was ist nicht? Ich bin fehlinformiert, was den Grünkohl angeht. Was ist da los?
Also diese Mär, dass der Rosenkohl und der Grünkohl an Frost braucht, um die Bitterstoffe abzubauen, stimmt einfach nicht. Das ist, hat sich, ich weiß nicht, ob das an den Sorten liegt, genau kann ich jetzt auch nicht erklären, aber stimmt nicht, das macht überhaupt keinen Unterschied. Also ich kann dir ja mal einen Rosenkohl vorher und nachher geben. Zum Beispiel kenne ich auch eine Kundin, die lebt in Florida über den Winter. Die essen immer Grünkohl, der wird in Florida sogar im Sommer angebaut. Also essen alle, geht.
Also der braucht gar keinen Frost. Das heißt, ich kann das Zeug alles vorm Frost alles abernten oder stehen lassen und später ernten. Aber ich mache es jetzt im Herbst, ernte ich alles. Wie kann ich denn Kohl lagern? Kann man den überhaupt lagern?
Also wir ernten Grünkohl, Rosenkohl lassen wir wirklich stehen. Das ist überhaupt kein Problem. Beim Rosenkohl muss man darauf achten, wenn dann im Frühjahr die Sonne kommt und der Boden ist gefroren. Dann will er ja Wasser ziehen, kann es nicht und dann verbrennt er einen, der Rosenkohl. Also mit dem Frost an sich hat er kein Problem, aber deswegen geht er kaputt. Was wir einlagern ist Kohlrübe zum Beispiel oder schwarzer Rettich. Das machen wir, machen Erdmiete in der Gärtnerei und da kommt das ganze Wurzelgemüse rein, also auch der Sellerie, die Karotten, die rote Beete, die gelbe Beete, Pastinake, Petersilienwurzel, aber auch vom Kohl, Kohlrübe, also oder die heißt auch Erdkohlrabi, Dotschen, wie man es halt nennen will. Oder schwarze Rettich, das geht wunderbar, eine Erdmiete zu lagern.
Okay, Erdmiete, ja, sowas bräuchte man. Geht vielleicht auch Sand, dass man es in so ein Sandgefäß reinmacht?
Das ist ja quasi das. Also eine Erdmiete ist ja einfach nur, dass wir ein großes Loch im Garten machen, schauen, dass das nach unten locker ist, damit keine Staunässe entsteht. Und dann schmeißen wir das Gemüse da rein und dann kommt einfach so viel Erde oben drauf, dass der Frost nicht an das Gemüse rangeht. Aber das kann man im Keller auch einfach in so eine Sandkiste reinmachen, ja.
Okay, könnte man mal probieren. Und gibt es zweijährigen Kohl? Also gibt es zweijährige Pflanzen oder setze ich die in die Erde oder ziehe die vor, setze die Pflanzen in die Erde, ernte dann irgendwann ab und mache das nächste Jahr dann einfach wieder dasselbe?
Also zum Ernten, zum Erntezeitpunkt, wenn man es haben will, gibt es nichts, was wir zweijährig kultivieren. Das Einzige ist natürlich der Rosenkohl, der halt bis ins nächste Jahr steht. Aber deswegen kultivieren wir ihn ja nicht zweijährig. Also den pflanzen wir jetzt dann auch im Juni und dann ernten wir ihn halt bis, naja, Mitte April ab.
Was ich mich immer frage, ich meine, du machst es gewerblich, ne, im Bio-Betrieb, aber so für mich als Hobbygärtnerin im Kleingarten frage ich mich jedes Mal, gerade wenn ich so Misserfolge habe mit dem Kohl, warum mache ich mir die Arbeit? Ich kann den ja auch für 4 Euro kaufen. Also würdest du sagen, das lohnt sich trotzdem, weil die Sorten so toll sind, weil das besonders besonders ist? Was würdest du sagen?
Also ich finde zum Beispiel beim Rosenkohl einfach, wenn man Kinder hat, interessant, dass die mal sehen, wie der überhaupt wächst. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Dieser Sprouts-Kohl, dieser rote Rosenkohl quasi, der ist auch mega lecker, ist auch was Besonderes, wie der wächst, auch einfach schön anzuschauen. Aber ein Kohlrabi, wenn man den frisch im Garten rausernt, fein hobelt und knackfrisch isst, kommt doch nichts an diese weichen Dinger, die im Supermarkt dran liegen, da ran.
Ja, das stimmt. Also allein deswegen würdest du sagen, lohnt sich's auch schon.
Auch Brokkoli, wenn der halt frisch geerntet ist, schmeckt der einfach fantastisch und hat wahnsinnig viel Vitamin C. Und im Supermarkt kriegt man meistens den Brokkoli in Folie abgepackt, weiß man nicht, wie lange der schon unterwegs ist, wie lange der da schon liegt. Also ist ja auch für uns das Hauptkriterium für den Kunden hier einzukaufen, ist, weil wir einfach täglich frisch ernten. Und dann ist so ein Brokkoli auch mega lecker. Aber so ein alter Brokkoli will ja keiner haben.
Nee, also dann lieber in die Biogärtnerei, Biohöfe in der Region. Bei dir, wenn man in der Nähe von Bamberg wohnt, ist natürlich richtig gut. Oder halt selber anbauen. Also würdest du sagen, lohnt sich, wenn man gewisse Dinge beachtet?
Ja, lohnt sich. Und ich finde, es ist auch einfach zu schön und man bekommt eine Wertschätzung gegen dem über, was der Gärtner auch macht. Also gerade bei einem, oder wenn man den Brokkoli dann wirklich im Herbst nochmal stehen lässt und die Blüten für sich mit rausnimmt, das kriegt man ja sonst gar nicht sowas. Das ist schon was Besonderes.
Ja, und ich war kurz schon davor zu sagen, ich lasse es mit dem Kohl, aber ich kann ja noch pflanzen.
Oder auch wenn man jetzt einen Grünkohl nimmt und den Kopf abgeerntet hat, dann treibt er ja wieder schön raus, überall an den Blattachseln. Oder auch den roten Grünkohl. Und die kann man dann abknacksen und hat so lauter kleine Mini-Grünkohlköpfe. Und die einfach mit Zwiebel, Knoblauch, Olivenöl angebraten. Mega lecker.
Ach, großartig. Dann vielen Dank für die Tipps. Ich gebe es nicht auf. Ich bleibe weiter dran.
Sehr gut.
Ich nehme mit, Kohl braucht viel Aufmerksamkeit, Dünger und Wasser und ein Gemüseschutznetz. Also ich besorge mir sowas auf jeden Fall für die nächste Saison. Und vielleicht hilft ja auch gut zureden. Ich meine, Gärtner sprechen ja bekanntermaßen mit ihren Pflanzen und dann wahrscheinlich auch mit Tieren. Also ich mache das zumindest. Und wenn ihr euch da wiederfindet, hätte ich eine schöne Podcast-Empfehlung für euch. Im Podcast Mit Tieren sprechen begegnet Host Nathalie Putsche Menschen, für die das auch ganz normal ist. Da ist zum Beispiel Gitti und ihre Dohle Gunnar. Und die beiden können einfach nicht mehr ohne einander. Gunnar könnte jederzeit wegfliegen, tut es aber nicht. In jeder der 7 Folgen geht es um ganz besondere Beziehungen zwischen Menschen und Füchsen, Pferden, Kühen, Schweinen und Katzen. Und auch um die Frage, wie begegnen wir Lebewesen? Den Podcast Mit Tieren sprechen findet ihr in der ARD Audiothek und den Link, den habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Und bei uns im ARD Garten Podcast geht es in der nächsten Folge um Heide. Die Pflanze findet sich ja irgendwie gefühlt im Herbst in jedem Balkonkasten, aber die geht auch im Garten. Wie das funktioniert und wie viele unterschiedliche Heidesorten es gibt, das hört ihr hier in 14 Tagen in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Also bis dahin.